Wähler, der Übergang fällt jetzt nicht ganz leicht.
Nicht so leicht.
Einmal, weil wir, glaube ich, beide berührt sind von dem, was wir gerade gehört haben. Und also mir geht es jedenfalls so, man ist auch ein bisschen beschämt, weil einem einfällt, dass je mehr man bekommt und je mehr man hat, desto weniger ist man dankbar, oder?
Mhm. Ja, desto mehr kann schon sein. Auf jeden Fall, dass man mehr erwartet oder mehr...
immer noch mehr will.
Mehr will, glaubt, dass einem mehr zusteht.
Hast du mit den Jahren ein Gefühl von Dankbarkeit entwickelt? Bist du es manchmal?
Total. Ja. Das liegt aber daran, dass ich so viele unterschiedliche Sachen mache, wo ich immer als Greenhorn reingehe. Und dann bin ich froh, dass das wenigstens nicht immer, aber öfter mal ganz gut läuft.
Mhm. Und das hältst du auch in und sagst, schön,
dass
das klappt.
Ja, dann irgendwann gibt es den Moment, dann lehnst du dich zurück und sagst, puh, okay, war gut oder okay, nicht meine Sache. Mhm. Musste ich auf die harte Weise lernen.
Okay. Wir müssen ein bisschen noch die Sendung aufbereiten, wir beide.
Okay.
Zum einen, als es losging mit Mike Krüger, spürte ich eine gewisse innere Unruhe bei dir. Gibt es eine Verbindung zwischen dir und Mike Krüger?
Ja, es gibt also eine Verbindung, die habe ich dann im Internet herausgefunden. Wir haben das gleiche, nicht Geburtsdatum, aber wir sind am selben Tag geboren, nur mit, glaube ich, 10 Jahre Unterschied. Du sagst ungefähr, du wie viel?
Ja, 69 so. Und
43, 42.
Also 42.
Wir haben sie auf Papier.
Genau. Aber ich habe in der 6. Klasse ist diese Platte kursiert, die du...
Die ich eben geschenkt habe, die erste Platte, hast. Mein Gott, Walter. Ja.
Und die ist kursiert, weil wir hatten nicht genug Geld. Die haben übrigens 16,50 Mark gekostet, 16, damals 50. Die Platten, weiß ich noch. Aber die hatten wir nicht, also haben wir die aufgenommen auf Kassette. Und dann, einer hatte die und hat die verliehen, der andere hatte die Otto-Platte.
Also Raubkopie
genau.
Sozusagen.
Ja. Wir haben raubkopiert, ja. Ich wusste ja nicht, dass ich das später mal verdammen würde. mea culpa. Und dann, Mein Gott, Walter war toll, das habe ich vorhin schon leise gesagt. Das ist ein Song mit 2 Akkorden. Und das klingt jetzt erstmal, oh, da war faul und so. Nee, also Riesenhit.
Da kenne ich einige Bands.
Lady in Black von Uriah, 2 Akkorde. Get Back von den Beatles, 2 Akkorde. Ja. Es gibt so viele Songs mit 2 Akkorden, die gut sind. Zählen wir, Mein Gott, Walter, auf jeden Fall auch dazu.
Sehr einflussreiches Song. Na gut, und eine zweite Verbindung, die schauen wir uns jetzt an. Das ist ein kurzes Video, eine kurze Erinnerung.
Okay.
Überraschung.
Die Hase vielleicht.
Das müssen wir jetzt erklären. Das ist jetzt kein Fake, haben wir nicht inszeniert für 3 nach 9. Was war der Grund für diesen Auftritt?
Es war mitten in der Pandemie. Es ging auch, wir haben versucht zu überlegen, wie könnte man die verschiedenen Themen, die es betrifft, das betraf ja alles, wirklich alle Bereiche, aufarbeiten. Und natürlich ein großer Bereich war der Kulturbereich. Konzerte, Theaterveranstaltungen, alles fiel aus. Und es gab einen Kontakt über Linda Zervakis, unsere Kollegin damals. Und die hat dann gesagt, das wäre doch mal, wenn mal eine Band auftritt, mal eine Bühne jetzt gerade hat und wir dann darüber sprechen können. Wir haben dann ein Interview geführt mit den drei in der Sendung. Und
wie viele Akkorde hat die Titelmusik von Tagesthemen?
Ich habe ja Schlagzeug gespielt.
Aber bei Uriah Heep kommt die Mitte.
Ich denke tatsächlich auch 2.
Auch 2, okay.
Ein Hammer-Hit. Und deswegen... Und deswegen auch ist auch auf einer LP, auf einer Single. Ja, habt ihr das?
Haben wir das verbraten auf einer Single, auf der B-Seite? Ja. Might be. Scheiße.
Genau. Aber Bela,
nein, es ist aber tatsächlich auch deswegen mein Klingelton.
Okay.
Weil
jetzt
wir aber, ja, mein Handy.
Okay. Wirklich, wenn man dich anruft, geht das. Das probiere ich nachher gleich mal aus.
Ich hoffe, wir haben die Genehmigung eigentlich, wenn wir die bekommen haben. Wir haben es ja gespielt, war eine Coverversion.
Ja.
Das GEMA gibt eine Klage.
zu Klagen kommen wir heute noch. Bela, haben Sie überhaupt in Erinnerung, alle Songs, die Sie bis heute eingespielt haben oder mitgeschrieben haben?
Ja, müssen alle? Wir. Also natürlich kann ich die jetzt nicht. Unser Gitarrist, der hat wirklich so ein Fotogedächtnis, der kann das alles. Der kann wirklich fast alle Songs sofort singen und sofort und dann bei Proben heißt es dann immer, ja, also wenn den Song jetzt jemand proben will, dann steige ich aus der Band aus, sagt er. Dann ist es aber genau der einzige Song in 10 Jahren, wo er dann live vor Publikum den Text vergisst. Er kommt aber wirklich fast gar nicht vor. Bei mir ist es eher so, ich muss dann halt lesen, aber wir sind, je älter wir werden, desto mehr achten wir darauf, dass wir wollen keine Teleprompter oder irgendwie wollen keine Hilfen machen. Und zur Not gibt es ja den alten Trick, ne, du spielst ein Lied an, du vergisst den Text und dann schreist du einfach, und jetzt alle, und dann geht das.
Weil das Publikum kann das alles. Ja?
Die können das alles, die freuen sich aber auch über die Versinger. Ne? Viele kommen ja dann mehrfach zu Konzerten, machen sich manchmal Notizen.
Ja. Sie sind ja nicht nur ein wahnsinnig erfolgreicher Musiker, Komponist, sondern Sie sind auch Romanautor. Sie haben gerade veröffentlicht den 2. Roman in Ihrem Leben. Mhm. Ich habe ihn hier liegen, sieht optisch wahnsinnig schön aus.
Ja.
Heißt Fun. Es gibt nichts Schlimmeres als Moderatoren, die versuchen, das die Handlung zusammenzufassen. Wollen Sie mir diese Arbeit abnehmen zum Wohle Ihres Buches?
Zum Wohle meines Buches, ja, das ist, vielen Dank.
Bei Filmhandlungen ist es auch so, ja?
Ja. Vielen Dank, das ist auch Verbindung ist auch ganz gut, weil in meinem Buch geht's
Emilia,
in meinem Buch geht's um Missbrauch, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Das Setting ist eine Rockband, spielt in einer ostdeutschen Kleinstadt. 3 große Open Airs, die haben quasi so ein zweites Coming und Coming Out. Vorher passiert etwas und das ganze Buch spielt eine Woche hin zu diesen Konzerten in dieser Stadt und es gibt ganz viele Parallelen zu Menschen, die in der Stadt leben, die in Verbindung stehen, auch mit der Band zum Teil, mit Erlebnissen und sowas. Das ist jetzt ungefähr so die Handlung. Natürlich denken bei einer Rockband und Machtmissbrauch viele an bekannte Fälle aus den letzten Jahren. Bei mir ging das Denken darüber schon mit MeToo los, über Machtmissbrauch. Und mich hat das dann alles so überrollt. Dann gab es ganz viel MeToo, Rap-MeToo, Punk-Too. Es gab ganz viele Bewegungen, die gesagt haben, das gibt es hier überall. Und große Skandale, aber auch kleine. Und dann habe ich eine fiktive Story geschrieben dazu, was da abgeht, will aber in dem Buch, ich hoffe, es ist mir gelungen, dieses gesellschaftliche Problem darstellen.
Okay, also vielen, vielen, vielen Dank für die Zusammenfassung.
Okay, war ein bisschen lang.
An einem Punkt muss ich vielleicht ein bisschen präziser werden.
Okay.
Bei aller Rücksicht, besonders auf eine Anwaltskanzlei in Berlin, die da sehr schnell tätig wird. Mhm. Es ist jetzt, glaube ich, ich bin nicht der Einzige, der sich stark erinnert fühlte an die Vorkommnisse, die Till Lindemann von Rammstein vorgeworfen wurde. Warum tun Sie alles, um diese Parallele zu vermeiden? Wegen der Anwälte?
Nee, gar nicht. Das ist mir eigentlich egal, weil in dem Buch ist nichts, was da irgendwie problematisch sein könnte. Ich mache das deshalb, weil es nicht um Einzelfälle geht. Es geht um ein gesellschaftliches Problem.
Aber da muss ich fragen, ich habe das Buch gelesen und es wirkt unglaublich kenntnisreich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das sich aneignen kann über die Lektüre dessen, was eine andere Band angestellt hat. Ist das auch ein bisschen eure Bandgeschichte?
Naja, ich meine, ich schreibe aus dem Innenleben der Musiker und natürlich schöpfe ich da aus Erfahrungen, wie rechtfertigen diese Musiker in dem Buch, wie rechtfertigen die ihr Verhalten, wie sehen die sich selbst? Das kommt in dem Buch vor. Es gibt natürlich ganz viel, es gibt Krisensitzungen, dem Manager, die Roadies, wie die sich verhalten, die Tourmanagerin.
Das muss man erklären, weil es gibt sehr viele Groupies, die da systematisch gesucht werden und zugeführt werden den Musikern. Mhm. Und es gibt auch Frauen, die sich wehren. Also es gibt beide Aspekte.
Das handle ich alles relativ am Anfang ab. Und danach geht es halt wirklich um Konsequenzen. Es geht um die Frage Consent oder Nicht-Consent. Oder wie weit kann das gehen? Und natürlich diese Leute in dem Buch sind ja nicht nur die Musiker. Es gibt dann auch eine Parallelwelt. Abgesehen davon, dass noch mehr als die Hälfte der Kapitel aus weiblicher Sicht geschrieben sind, was natürlich sehr schwierig war, weil ich ein Mann bin.
Und was nicht allen Kritikern aufgefallen ist bislang des Buches.
Nee, das ist komischerweise, weil sich natürlich viele darauf stürzen, weil alle genau diesen einen Fall im Kopf haben. Aber wenn wir da Halt machen, dann denken wir ja, alles andere ist...
Aber meine Frage war eigentlich eine ziemlich... Also sollte präziser sein, wirken als die Antwort, die okay. du jetzt gegeben hast. Fließt da deine Erfahrung als Bandmitglied ein?
Nee und ja.
Was ist denn das Ja?
Das Ja ist, ich stehe auf der Bühne 3 Stunden, wir werden angehimmelt und ich weiß halt, ich meine, ich kenne das von amerikanischen Bands überwiegend, dass es diese Praktiken, die im Buch beschrieben sind, Backstage Pass ins Publikum, Leute Backstage holen, Frauen Backstage holen.
Scannen.
Kennenzulernen. Und
Scannen vorher, ob das der Typ ist, der passt und so weiter.
Nee, nicht unbedingt. In meinem Buch werden die nicht vorher gescannt. Es gibt eine Ausnahme mit der Freundin einer.
Ich habe das Buch gelesen, Vorsicht, ja.
Ja, also, nee. Also da werden nicht Fotos gemacht im Publikum, nein, und dann sagen, bringen die mit oder so. Das gibt es nicht. Das ist eine Sache, die mir...
Entschuldigung, aber ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, genau.
Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest erklären, was du... Also du hast das Szenario, du stehst auf der Bühne, Frauen himmeln dich ein. Genau. Und dann?
Ja, und dann gehen wir Backstage, also jetzt die Band. Früher haben wir noch Autogramme geschrieben und danach war gut. Ich meine, es geht natürlich, dann triffst du die Entscheidung. Also wir haben wirklich keine Lust, danach noch irgendeine Bühnenpersona zu sein und für jemanden eine Show zu spielen, nur um unser sexuelles Interesse zu haben oder angehimmelt zu werden. Wir wollen unsere Ruhe, wir wollen danach, aber wollen danach halt wir sein wieder. Aber ich habe das natürlich oft mitgekriegt. Ich war befreundet auch mit Frauen, die sehr gerne zu großen amerikanischen Bands gegangen sind und mir dann erzählt haben, boah, dann war ich da und dann habe ich auch einen Backstage-Pass bekommen und dann gab es da ein Zelt, da stand Chicken Tent drauf. Und das war so furchtbar. Und dann frage ich, aber du bist doch reingegangen. Wow. Das sind so Dinge, die mir dann, also Gespräche dieser Art, die ich dann alle irgendwann, die sich in meinem Kopf gesammelt haben und daraus ist dann als Konglomerat das Buch rausgekommen.
Ich habe eine Frage, die mir schon auf der Zunge lag, als Emilia gesprochen hat. Mhm. Ist denn das Schwärmen für jemand, der eine andere Position hat, soziale, hierarchische oder was einfach nur in der Öffentlichkeit steht, und das sich einlassen auf so eine Person, ist das automatisch Machtmissbrauch? Oder kann es nicht etwas sein, was beide sehr wollen und sich wünschen?
Naja,
aus welchen Gründen auch immer.
Also das ist in dem Buch auch erzählt, wenn auch zwischen den Zeilen bisweilen. Es gab eine sehr romantisierte Vorstellung des Groupies, Frauen, die Männern zur Verfügung stehen, Backstage sind. Da gab es Frauen, die waren larger than life, die kennen wir heute alle, Anita Pallenberg, mein Faithful,
Uschi Obermeier. Ist, ja.
Leute, die auch so Karriere gemacht haben, die also auf Augenhöhe mit den Stars waren über die Jahrzehnte. Ich berufe mich dann eher seit den 80er Jahren darauf sind dann diese Namen verschwunden und Frauen waren dann einfach nur noch etwas, was einem dienen sollte, zur Lust oder sowas. Also in der Darstellung auf Covern, weiß ich nicht, wenn man sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat oder sowas, ist ein sehr amerikanisches Ding, aber natürlich auch rübergegangen in andere Länder, wo Bands dann dem nachgeeifert sind. Ich habe dann im Laufe des Schreibens die Band älter gemacht in meinem Buch. Ich irgendwann sagte, es ist gar nicht glaubwürdig. Also ich kenne keine Band unter 40, denen ich so ein Verhalten zutraue.
Also da hat sich was verändert nach deiner Beobachtung?
Nach meiner Beobachtung ist es schon anders. Also ich kenne viel mehr Musiker, sagen wir unter 50 inzwischen, die verheiratet sind und treu. Und ist mir früher nicht untergekommen.
Okay. Bela, ich bin auf dich gestoßen, mit deiner Musik in Kontakt gekommen, gerade vor kurzem. Da gab es in Hamburg eine große Demonstration, weil im Hamburger Rathaus Alice Weidel aufgetreten ist.
Ja.
Und es war zwar weiträumig abgesperrt, aber drumherum gab es sehr, sehr viele Demonstranten und sehr viel Musik. Und es war Musik von dir. Ist das zu dir vorgedrungen?
Das ist zu mir vorgedrungen. Das war ein Radiosender, Ahoi Radio, ein Online-Sender aus Hamburg. der das initiiert hat. Und dann haben viele Kneipen, Restaurants und so mitgemacht, haben ihren Radiosender angemacht. Eine Stunde lang während der Rede von Alice Weidel im Rathaus lief der Song Schrei nach Liebe, unser Anti-Nazi-Song von 93, den wir damals geschrieben haben als Antwort auf die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen.
Ihr habt versucht, eine Erklärung zu finden, warum diese Typen so sind, wie sie sind.
Ja, also ja, ehrlich gesagt, es war noch viel einfacher. Wir wollten ein Lied, wir wollten klar machen als Band, wir sind wieder da. Ja, das war unser Comeback, wir waren 5 Jahre nicht zusammen und wollten klar machen, okay, wir sind nicht mehr zu vereinnahmen von solchen Leuten. Wir sind vorher aus der Punk-Szene und so, da gab es auch Skinheads, rechts tendierende Skinheads, die wir eher zugehört haben, war uns egal. Das wollten wir klären. Und haben diesen Song geschrieben und wir haben sogar Wiglaf Droste, den großen Autor Wiglaf Droste, gefragt, ob er uns den Text schreibt. Und er meint, daran verbrenne ich mir nicht die Finger. Und dann haben wir es selber gerade Brecht und jetzt ist das so ein, ich sag mal, so eine Kampfhymne geworden.
Wobei textlich ist der Versuch zu erklären, dass diese Typen gefühlsmäßig verkümmert sind, nicht genug im Schrei nach Liebe, nicht genug Zuwendung bekommen haben. Es wird immer wieder gebrochen mit einem einzigen Wort.
Mit einem Wort, was uns damals einen Bann im Radio eingebracht hat. Und jetzt kann ich es aber ganz offen hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagen. Arschloch.
Es gibt dem Song sehr viel Schwung, dieses Wort.
Ja.
Schmeckert auch meine 6-jährige Nichte aus voller Inbrunst. Ja.
Wir also beim Training auch, übrigens.
Ja, ja.
Das treibt uns richtig an, wenn wir am Eisen sind, also im Kraftraum.
Aber ist das nicht fantastisch? Einer der schönsten Momente war, als ich bei den Toten Hosen Backstage war und da waren zwei Ehefrauen von zwei Mitgliedern der Band mit ihren Kindern, die mich anbrüllten. Was soll das? Unsere Kinder schreien die ganze Zeit Arschloch zu Hause, was soll das?
Okay. Ja, genau. Das finden meine Nichte auch gut. Die sagt, ich habe ein unanständiges Wort gesagt. Mhm.
Aber Willa, ist das nicht irgendwie fantastisch, wenn man irgendwie hört, auch hier in der Runde, wir haben das ja nicht vorbereitet, dass Elena sagt, beim Training hören Sie diesen Song oder Ingo, die Kinder, die eigenen Kinder schreien dir das entgegen. Immer, kommt da nicht so ein Stolzgefühl auf?
Ja, natürlich, wir sind da stolz drauf, klar. Also wir spielen den Song auch, obwohl der wirklich inzwischen Folklore ist und finde es total super. Andererseits ist es total ungesund, wenn man sich auf sowas ausruht. Und es gibt halt so viele schöne andere Anti-Nazi-Lieder, die auch textlich viel geschickter sind als der Song.
Okay, reden Sie bitte nicht raus, der Song ist trotzdem völlig okay so.
Der Song, darf ich kurz dazu sagen, ich werde den übermorgen auf der großen Brandmauer-Demonstration in Berlin auf der Bühne singen mit einer jungen Jazzsängerin.
Okay, und wo wir bei dem Gefühl von Stolz waren, ganz zum Schluss, kann es sein, dass Ihre Mutter heute guckt?
Meine Mutter schaut heute zu, genau. Und zwar ist sie ein großer Fan von Ihnen.
Ich bin stolz, dass Ihr Sohn heute Gast bei uns ist. Ich finde, er ist sehr in Ordnung.
Vielen Dank, Müller. Vielen Dank.